Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Es dunkelt im Hafen von Le Guilvinec. Einer nach dem anderen kehren die Fischkutter zurück und laden ihren Fang aus. Seeteufel mit weit aufgerissenen Mäulern, grauschwarze Tintenfische, gefleckte Katzenhaie, vereinzelt Hummer. Rund 60 Arten fangen die bretonischen Fischer vor ihrer Küste. Auch Eric Pouchard trägt seinen Fang in die große Kühlhalle hinter dem Kai, wo schon die Großhändler stehen und auf die Versteigerung warten. Pouchard ist Küstenfischer und hat sich auf Langustinen spezialisiert.
Es ist unerklärlich, was dieses Jahr passiert. In Küstennähe fangen wir keine Langustinen mehr. Wir müssen sehr weit aufs Meer hinausfahren, um sie zu finden.
Der Seemann hat rot geäderte Augen und sieht müde aus. Kein Wunder, auch an diesem Morgen ist er wieder um 4:30 in See gestochen. In anderen Jahren fand er seine Beute bereits 20 Minuten von der Küste entfernt. Seit einigen Wochen muss Pouchard täglich 4 Stunden lang fahren, um die länglichen Krustentiere zu angeln. Bei vielen Trawlern kostet der Treibstoff heute schon halb so viel, wie der Fang einbringt.
Schwer zu sagen, ob die Ressourcen wirklich abnehmen. An einem Tag gibt es Unmengen von Langustinen. Am nächsten Tag sind sie verschwunden. Das ist unerklärlich. Ich glaube allerdings, Langustinen sind noch nicht gefährdet. Ganz anders sieht es bei den Fischen aus. Es gibt keinen Seehecht mehr, kaum noch Schollen. Seeteufel fischen wir zwar noch reichlich, aber wir müssen die Tiere regelrecht an ihrem Laichplatz aufspüren. Alle Fische sind so trickreich geworden, dass es immer schwieriger wird, sie ausfindig zu machen.
Gleich über der Auktionshalle hat das örtliche Fischereikomitee seine Büroräume. Die Behörde vertritt die Interessen von Reedern, Kapitänen, Matrosen und Fischgroßhändlern und vermittelt, wenn Probleme auftauchen. Generalsekretär René-Pierre Chevert schaut durch das Fenster auf den Hafen, wo immer neue Trawler anlegen und ihren Fisch entladen. Le Guilvinec ist heute der größte Umschlagplatz für Frischfisch in Frankreich. 45.000 Tonnen Fisch werden hier jedes Jahr gehandelt.
C'est une zone effectivement qui est assez importante au plan européen en matière de pêche.
Auch auf europäischer Ebene ist Le Guilvinec ein bedeutender Hafen. Das kommt daher, dass so viele große Häfen in Europa verschwunden sind. In Deutschland, in Nordengland und in Belgien ist es mit der Fischerei praktisch vorbei. Und ein großer Teil der französischen Fischereiwirtschaft ist auch eingegangen. Weil die anderen Fischer aufgegeben haben, deshalb erscheinen wir wie eine wichtige Zone.
Ein Grund für den Niedergang der Fischerei: Europa importiert tonnenweise billigen Fisch aus Afrika, Asien und Südamerika. 85% aller Fische, die in Frankreich verzehrt werden, stammen aus weit entfernten Gewässern. Außerdem, die Fischvorkommen im Atlantik wurden derart ausgebeutet, dass sich die harte Arbeit im Meer kaum noch lohnt. Die hohen Erdölpreise könnten der Fischereiwirtschaft nun auch in Le Guilvinec den Todesstoß versetzen. Die Hafeneinfahrt wird durch eine langgestreckte Kaimauer geschützt. Wir wollen leben, steht dort in großen weißen Buchstaben. Das Graffiti ist ein Überbleibsel vom letzten Streik. Im November waren die Berufsfischer von Le Guilvinec auf die Barrikaden gegangen. Aus Protest gegen den Preis des Dieseltreibstoffs, der ihre Löhne zusammenschrumpfen lässt.
Die Stimmung ist immer noch extrem angespannt. Wenn der Benzinpreis weiter ansteigt und die Fischer ihre Kosten nicht über den Verkaufspreis der Fische wettmachen können, dann werden die Schiffe eines Tages im Hafen bleiben müssen.
Ein Häuschen in einem Dorf in der Nähe von Le Guilvinec. Es ist 13 Uhr, im Fernseher laufen die Nachrichten. Manu Paubert steht in der Wohnküche und schiebt eine Schüssel in die Mikrowelle. Am Morgen hat er mit seinen Kollegen im Hafen gearbeitet, hat die Netze vorbereitet und die Verpflegung in den Trawler geladen. Jetzt bleibt gerade noch Zeit zum Mittagessen. Um 14 Uhr muss er am Hafen sein, dann legt sein Schiff ab. Der Seesack mit der Wäsche liegt schon gepackt im Auto. Seine Frau Nicole sitzt am Esstisch und raucht. Die 3 Kinder sind in der Schule.
13 Tage wird er auf See bleiben. Wo genau? Keine Ahnung, da muss ich ihn fragen. Wie weit fahrt ihr eigentlich raus?
Au plus loin.
Juste la distance.
Bon, plus loin, 300 000.
Etwa 300 Seemeilen westwärts von Ben Marsh. Das sind gut 500 Kilometer. Dafür sind wir 30 Stunden unterwegs. Wir wollen Seeteufel, Rochen, Rotzungen und Flügelbutt fischen. Seeteufel sind immer im Netz. Bei den anderen Fischen hängt es von der Gegend ab, ob wir reichlich fangen, von der Jahreszeit, vom Wetter. Man kann nie wissen. Es gibt da keine festen Regeln.
Manu stellt den Kochtopf auf den Tisch. Er ist 35 Jahre alt, groß, kräftig gebaut und hat ein sympathisches Junggesicht. An der Halskette trägt er einen rundgeschliffenen Stein, auf dem ein Anker eingraviert ist. Zeichen dafür, wie sehr er seinen Beruf mag. Manu steckt sich eine Zigarette an und schüttelt verlegen den Kopf. Er redet nicht gern. Das überlässt er lieber seiner Frau.
Manu fährt immer für 2 Wochen aufs Meer. Normalerweise bringt so ein Trawler danach 8 bis 10 Tonnen Fisch in den Hafen. Unsere große Sorge ist der Verkaufspreis. Heute Morgen wurde der Rochen auf der Fischbörse für 1,50 Euro je Kilo verkauft. Kein Wunder, dass die Fischer keinen anständigen Lohn haben.
Es ist 2:30. Nicole Paubert geht zum Schrank und zieht einen Aktenordner heraus.
La marée numéro 2, vous avez 2400 euros.
Beim zweiten Fang im vergangenen Jahr betrug der Lohn 2400 Euro. Der Fang Nummer 7 brachte uns 2230 Euro. Manu war Kapitän, deshalb bekam er einen halben Anteil mehr als die Matrosen. Und jetzt hier der Fang Nummer 14 vom vergangenen Juli. 789 Euro. Schließlich der Fang Nummer 15. Da gab es für ihn als Kapitän nach 2 Wochen harter Arbeit nur noch 365 Euro. Die Matrosen bekamen also noch weniger. Seit Juli geht das nun schon so.
Schuld an dem Einkommensverlust der Hochseefischer von Le Guilvinec ist nicht das Fangergebnis. Wenn das Schleppnetz nicht voll wird, werfen es die Seeleute eben öfter aus. Manche Trawler arbeiten auch gleichzeitig mit 2 Netzen. Schuld sind vor allem die steigenden Benzinpreise. Die Hochseekutter schlucken riesige Mengen an Sprit. Nicole Paubert rechnet vor.
Vous avez une vente sucrière qui est de 23 136.
Der Fang vom Juli wurde auf der Fischbörse für 23.000 Euro verkauft. Davon wurde zuerst der Treibstoff bezahlt, Kostenpunkt 11.000 Euro. Inzwischen ist der Sprit noch viel teurer. Außerdem gingen verschiedene Gebühren ab und dann wurde geteilt. 62% bekommt immer der Reeder. Den Rest teilt sich die Mannschaft, 4 Matrosen und der Kapitän. Davon zahlen sie dann noch ihre Sozialabgaben.
Bei den letzten Fängen war das Ergebnis sogar negativ. Weil ein Minuslohn jedoch gesetzlich verboten ist, zahlte der Reeder seinen Seeleuten einen Vorschuss auf ein späteres Gehalt. Manu teilt das Essen aus. Es gibt Lotte aus einem seiner Fänge. Jeder Hochseefischer hat Anrecht auf 40 Kilo Fisch. Er stochert lustlos in seinem Schwanzstück, wirft dem Cockerspaniel einen Brocken zu, steckt sich eine weitere Zigarette an. Nicole Paubert schaut auf die Uhr. Es ist schon 2. Manu rutscht auf seinem Stuhl herum, legt die Hände vors Gesicht. 20 Jahre arbeitet er nun schon auf See, seit 5 Jahren als Kapitän. Den letzten Job hat er geschmissen, weil der Reeder nicht korrekt war. Er hielt das Schiff nicht instand.
Es war undicht. Sie mussten täglich 3 Kubikmeter Wasser aus dem Frachtraum pumpen. Was wäre wohl bei Sturm passiert?
Außerdem war die Pumpe im Laderaum kaputt. Das ist auch gegen die Vorschrift.
3:30. Manu geht in die Küche und kocht Kaffee. Seine Frau schaut ihm nach. Das ist das erste Mal in seinem Leben, sagt sie, dass er eine Abfahrt versäumt. Sie versteht es. Gleich morgen will sie mit ihrem Mann nach einer neuen Arbeit suchen. Sie steht auf und holt den Seesack aus dem Auto. Für die Zukunft der französischen Fischer sieht Nicole schwarz.
Meiner Ansicht nach muss man die Fischerei an den Nagel hängen. Das ist auch Manus Meinung. Lieber eine andere Arbeit finden. Bei uns ist es mit der Fischerei vorbei. In 10 Jahren gibt es hier nichts mehr. Vielleicht sogar schon früher.
D'ici 10 ans, il n'y aura plus rien. Même avant, peut-être.
In vielen französischen Häfen ist die Stimmung gedrückt. Und wie Manu Paubert satteln immer mehr Fischer auf andere Berufe um. So kommt es, dass der Bedarf an Seeleuten trotz der Krise groß ist. In Frankreich gibt es 12 Berufsschulen für maritime Berufe. Die Abgänger haben gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. In diesen Schulen, sagen die Lehrer stolz, werden Jugendliche zu Männern gemacht, denn die Seefahrt härtet ab. Ausdauer und Durchhaltevermögen brauchen die zukünftigen Fischer. Denn niemand weiß, wie ihr Beruf in naher Zukunft aussehen wird. In der Berufsschule von Cibourg, einem Vorort der baskischen Stadt Saint-Jean-de-Luz, versucht der Schulrektor vor allem eins: die Motivation der Jungen zu erhalten. Eine Fassade aus blauem Wellblech, gelbe Verstrebungen. Die Berufsschule für Seefahrt erinnert an ein Containerschiff. Die Glocke läutet den Unterricht ein. Alexandre drückt die Zigarette aus. Jason wirft den Baseball zur Seite. Die beiden Jungen schließen sich den Klassenkameraden an und gehen zügig auf ein graues Tor zu. Dahinter liegt die Werkstatt für Seemannsarbeiten aus Tauwerk. Die Schüler schlüpfen in ihre Blaumänner. Der Lehrer verteilt die Arbeiten.
Alle bereit? Heute beendet ihr euer gemischtes Kabel. Ihr werdet synthetische Taue einspleißen. Holt euch die Bänke, das Handwerkszeug, Trosse und Zwirren.
Alexandre ist noch halbwüchsig, ein Junge mit dunklen Locken und einem Hauch Flaum auf der Oberlippe. Der 15-Jährige stammt aus einem Dorf an der Atlantikküste. Fischer kannte er dort nicht, aber Fische gehören seit jeher zu seinem Alltag, denn die Mutter arbeitet in einer Fischhandlung. Er schüttelt sich, wenn er nur an gekochten Fisch denkt, aber sein Berufswunsch beeinflusst das nicht. Alexandre will Fischer werden.
Viele sagen, mit dem Fischfang sieht es ganz schlecht aus, weil es immer weniger Fische gibt. Ich habe selbst gesehen, dass das überhaupt nicht stimmt. Wenn alle Fische ein bisschen aufpassen und nicht zu viel fangen, dann gibt es kein Problem. Immer wieder hören wir, der Thunfisch stirbt aus. Es gibt Massen an Thunfisch. Hier in der Schule sehen wir Videos, da sind Schwärme zu sehen, soweit man blicken kann, gleich unter der Wasseroberfläche.
Alexandre bearbeitet sein Tau, erhebt die Kardelen an, flicht andere Stränge hinein. Was die Zukunft der Fischerei betrifft, so lässt der Junge keinen Zweifel zu.
Auch andere Fischsorten gibt es im Überfluss. Wir fischen weiter oben im Norden, da schwimmen die Seehechte zu Tausenden. Je länger wir da fischen, umso mehr fangen wir.
Stolz klingt aus seinen Worten. Immerhin hat er Erfahrung. Alexandre hat schon mehrmals auf einem Kutter gearbeitet. Das gehört zu seiner Schulausbildung. Bisher kennt er nur die Technik mit dem Grundschleppnetz. Dabei zieht der Trawler den Fangsack über den Meeresboden, scheucht so die Fische auf und sammelt wahllos ein, was ihm in die Quere kommt. Über die Folgen der verschiedenen Fischereimethoden macht sich Alexandre keine Gedanken. Im Lehrplan sind sie auch kein Thema.
Hier in der Schule erklären sie uns alle Techniken. Das Ringwadennetz, die Langleinenfischerei, das Schleppnetz und so weiter. Und wie man damit umgeht. Damit wir wissen, was zu tun ist, wenn wir das erste Mal aufs Schiff kommen.
Zwei Etagen höher rechnen die Schüler mit Ebbe und Flut, kalkulieren Zeiten und Amplituden. Die 17- bis 19-Jährigen bereiten sich auf den nächsthöheren beruflichen Abschluss vor. Sie haben schon häufiger in Fischereibetrieben gearbeitet und wissen, die berufliche Zukunft der Fischer ist gefährdet. Ihre Berufswünsche klingen anders. Kriegsmarine, Handelsflotte, Passagierschiffe, Skipper auf einem Segelboot. In dieser Klasse wollen nur noch 3 Schüler Fischer werden. Den Schuldirektor wundert das nicht.
Belügen wir uns nicht. Die Fischereiwirtschaft ist nicht mehr, was sie einmal war. Mit all den Beschränkungen von europäischer Seite. Der Traum unserer Jungs wird zerstört. Kurz- oder mittelfristig werden unsere Absolventen kein Schiff erwerben können. Das bremst ihren Ehrgeiz.
Roger Kittig, Mitte 50, hat dichtes graues Haar und ein sorgenvolles Gesicht. Der Direktor sitzt am Schreibtisch und schaut aus dem Fenster, wo sich ein Flüsschen zum Meer hinschlängelt. Der Ebbstrom zieht das Wasser heraus, legt den Schlick frei. Kittig war selbst Fischer. Mit 16 Jahren ist er zur See gefahren, mit 19 hat er ein Kommando übernommen und kurz darauf besaß er bereits ein eigenes Boot, 20 Meter lang mit einem Grundschleppnetz. Doch auch sein Traum währte nicht lang. Das Schiff sank, mehr sagt er dazu nicht. Seemann ist der gefährlichste Beruf in Frankreich. Auf Fischkuttern passieren noch mehr Unfälle als auf dem Bau. Roger Kittig sattelte um, er wurde Lehrer und dann Rektor. In seiner Jugend war der Fischfang kaum reglementiert. Heute bestimmt die EU die Fischereipolitik, legt Quoten und Schonzeiten fest. Bis 2002 subventionierte Brüssel den Bau von Schiffen. Das ist vorbei. Jetzt gibt es Prämien für das Abwracken von Trawlern. So sollen die übermäßigen Fangkapazitäten abgebaut werden. An die Schreckensvision vom Meer ohne Fische glaubt auch Direktor Kittig nicht. Für ihn handelt es sich nur um eine Durststrecke, wie es sie in der Geschichte der Fischerei immer wieder mal gab. Er ist überzeugt, dass alles wieder ins Gleichgewicht kommen wird und will seine Schüler nicht abschrecken.
Sie sind jung, sie glauben an die Zukunft. Deshalb werden sie Fischer. Sie wissen, der Fang wird immer gerecht aufgeteilt. Ein Matrose wird nicht nach seiner Qualifikation bezahlt, sondern nach der Menge an Fisch, den der Kutter einbringt. Wenn der Fang mager ist, sagt er sich, morgen wird es besser. Das ist doch wunderbar. Diese Hoffnung dürfen wir unseren Jungen nicht nehmen. Solange wir diesen Traum am Leben erhalten, werden wir auch Fischer haben.
Stéphane Bauchet arbeitet für die Umweltorganisation Greenpeace und ist dort Fachmann für die Meere. Er kritisiert, dass der Unterricht des Fischereiwesens allein technisches Wissen vermittelt.
Je vous citerai simplement deux exemples. L'accès des chalutiers pélagiques à la bande côtière sur toute la zone bretonne.
Ich gebe nur zwei Beispiele. Der Zugang der Schleppnetztrawler zum Küstenstreifen der Bretagne wird durch ein Abkommen aus dem Jahr 1976 reglementiert. Ich habe Abgänger der Berufsschulen getroffen, die Fischer werden wollen, um mit ihnen darüber zu diskutieren. Sie hatten von diesem juristischen Text noch nie gehört. Sie lernen also nicht, dass es für Trawler einer bestimmten Größe verboten ist, nahe der Küste zu fischen, dass die Netze zu bestimmten Zeiten, am Samstag und am Sonntag, nicht ausgeworfen werden dürfen. Die Bedrohung der Fischvorkommen ist in den Berufsschulen auch kein Thema. Die angehenden Fischer wissen nichts über die Bestände der einzelnen Fischarten, die sie fangen. Die Biologie der Arten wird kaum behandelt. Sie haben keine Ahnung, wie und warum die Schwärme wandern. Sie lernen Techniken und Maschinen zu beherrschen. Aber das Milieu, mit dem sie arbeiten, darüber erfahren sie so gut wie nichts.
C'est un enseignement essentiellement technique, mais qui ne touche très peu, en fait, au milieu auquel il s'adresse, c'est-à-dire un stock sauvage.
Die Geschichte der baskischen Hafenstadt Saint-Jean-de-Luz ist ein Paradebeispiel für die Höhen und Tiefen der Fischerei. Im Mittelalter wurden die Fischer der Stadt durch die Jagd auf Wale reich. Aber dann zogen sich die Wale immer weiter zurück. Die Basken sattelten um auf Sardinen und Sardellen. Saint-Jean-de-Luz war noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der größte Hafen für Sardinen in Frankreich. Inzwischen wurden die Schiffe technisch aufgerüstet und die Fischer fischten so viel, bis es in der Biskaya praktisch keine Sardinen mehr gab. Das sorgte sie nicht weiter, jagten sie doch bereits einer anderen Spezies nach, dem Thunfisch. Saint-Jean-de-Luz wurde größter Hafen für Thunfisch in Frankreich. Doch seit den 1970er Jahren schwindet der Thunfisch, so wie fast alle anderen Fischarten in der Biskaya. Heute gibt es eine Handvoll Fischer in der Stadt, die darum kämpfen, dass ihr Beruf überhaupt noch eine Zukunft hat. Sie propagieren nachhaltige Fischerei. Es ist früh am Morgen. Rund 30 kleine und mittlere Fischkutter schaukeln im Hafenbecken. An der Kaimauer ankern drei Hochseetrawler. Der Hafen macht einen verschlafenen Eindruck. Eine junge Frau steigt die Stufen zum Wasser hinab. Beatrice Elisald ist groß und schmal. Trotz der Kälte trägt sie nur eine Jeansjacke über dem roten Wollpullover. Die braunen Haare fallen in zausigen Locken über ihre Schultern. Die 38-Jährige steuert auf das kleinste Boot im Hafen zu, die Carpe Diem. Es ist bauchig wie eine Nussschale und leuchtend blau gestrichen. Die Kajüte in der Mitte ist sonnengelb. Beatrice klettert über die Brüstung, wirft den Motor an, löst die Leinen. Ihr Matrose taucht auf. Benoit zieht eine Plastiktonne mit Krabben aus dem Wasser, hieft sie auf das Deck. Beatrice dreht das Steuerrad. Die Carpe Diem legt ab. Sie zeigt auf die Schiffe im Hafen.
30 ans de chalutage intensif de nos côtes, voilà, donc plus de poissons, plus de
nach ressources. Nach 30 Jahren intensiver Fischerei existieren vor unserer Küste fast keine Fische mehr. Deshalb gibt es auch immer weniger Fischerboote und Seeleute. Vor 30 Jahren arbeiteten hier 1200 Fischer. Heute sind wir nur noch 120. Ein Teil der Fischer ist natürlich schuld an dieser Lage, aber nicht sie allein. Schließlich wurden die Fischer aufgefordert, ihre Technik umzustellen. Dafür gab es kräftig Subventionen. Es war ein politischer Entschluss.
Elisal schippert am Leuchtturm vorbei, durchquert die Bucht, lässt die Deiche hinter sich, die die Stadt bei starkem Seegang schützen. Sie dreht sich um, betrachtet die Küste. Im Morgenrot zeichnen sich die Ausläufer der Pyrenäen ab. Dort, sagt sie, nur 15 Kilometer weiter südlich, liegt die Grenzstadt Hendaye.
In Hendaye hat der Conseil General 1970 einen Hafen aus dem Boden gestampft, der ausschließlich für Trawler mit Schleppnetzen bestimmt war. Damit wurde ein Todesurteil für alle Fischer gefällt. Denn Schleppnetze fangen wahllos ein, was im Meer schwimmt. Auch ganz junge Fische und alle Arten. Deshalb wird auf jedem Hochseetrawler rund ein Drittel des Fangs ins Meer zurückgeworfen. Aber diese Fische sind dann tot. Weil die Ressourcen schwinden und der Dieseltreibstoff immer teurer wird, sind diese großen Schiffe jetzt nicht mehr rentabel. Der Hafen von Hendaye hat Pleite gemacht. Heute gibt es nur noch den kleinen Hafen von Saint-Jean-de-Luz. Wir versuchen, Widerstand zu leisten.
Beatrice Elisalde ist Vorsitzende der baskischen Naturschutzorganisation Itxas Geroa, die gemeinsam mit Fischern aus Spanien, aber auch aus Afrika, Asien und Lateinamerika überlegt, wie die Ressourcen geschont werden können. Die Fischereipolitik ihres Landes bringt sie fast zur Verzweiflung. Wie zum Beispiel die unverantwortlichen Worte des Staatspräsidenten. Ende Januar erklärte Nicolas Sarkozy vor besorgten Fischern in Boulogne-sur-Mer wörtlich: Wir müssen Schluss machen mit der Quotenregelung. Und kündigte vollmundig an, die bevorstehende EU-Ratspräsidentschaft der Franzosen sei der geeignete Moment dafür. Der französische Fischereiminister wiegelte sofort ab und die EU-Kommission erinnerte den Staatschef daran, dass er selbst als EU-Ratspräsident nicht die Kompetenz hat, das System umzukrempeln. Beatrice nimmt Fahrt aufs offene Meer. Die Biskaya ist ruhig, eine graue Unendlichkeit.
Heute legen wir nur 5 Seemeilen zurück, also gut 9 Kilometer. Wir angeln Goldbrassen. Die gibt es hier in der Nähe der Küste. Die Dorade ist ein Mordsfisch, ein Kämpfer, ein Räuber, genau wie wir. Wir sind ja auch Verfolger, die letzten Jäger und Sammler.
Benoit steht am Bug und sucht das Meer ab. Dann winkt er. Auf den Wellen schaukelt die orange und schwarz beflaggte Boje, mit der Beatrice ihre Angelleinen markiert hat. 8 Angelleinen hat Beatrice Elisalde im Meer gespannt. Die Hälfte hier, mit der anderen Hälfte versucht sie an einer anderen, weiter entfernten Stelle ihr Glück. Eine Leine ist 300 Meter lang. Daran hängen jeweils 70 Schnüre mit Angelhaken. Benoit zieht sich Handschuhe über, beugt sich über die Brüstung und fischt die erste Leine aus dem Wasser. Enttäuscht schüttelt er den Kopf.
Wir werden zwar Fische herausholen, aber nicht die richtigen. Einige Sorten fressen uns die Krabben weg, so als ob sie wüssten, dass wir sie ja doch wieder freilassen werden.
Die Leine gleitet durch seine Hände. Beatrice zieht einen Haken nach dem anderen hoch, wirft angefressene und tote Krabben ins Meer, spießt zappelnde Tiere auf. Die Leine ist gespannt. Ein fast runder, silberner Fisch schimmert im Wasser.
Oh nein!
Oh nein, ich glaube, wir haben schon wieder einen Mondfisch. Das ist die Sorte, die wir nicht haben wollen. Mondfische stehen unter Naturschutz. Der Fisch hat sich verhakt, aber er ist nicht verletzt. Ich mache ihn los. Jetzt schwimmt er weg. Beim Schleppnetz ist das nicht möglich. Da ist er tot, sobald er gefangen ist. Ganz egal, ob er nun geschützt ist oder nicht.
Bei uns ist es so. Wenn der Fisch fressen will, dann beißt er an. Wenn er nicht fressen will, dann beißt er nicht an. Die Schleppnetzfischerei schert sich nicht darum, ob er Hunger hat oder nicht.
Abscheu klingt aus den Worten der beiden Fischer. Zorn und Machtlosigkeit. Beatrice spricht von Gier und rücksichtsloser Profitsucht. Letzten Sommer, erzählt sie, hätten die Trawler auch noch im Juli Thunfisch gefangen, als Frankreich seine Quote längst ausgeschöpft hatte und die Saison offiziell beendet war. Alle zwei Nächte seien Lastwagen in den Hafen von Saint-Jean-de-Luz gekommen und hätten den Fisch heimlich abtransportiert. Polizei und Hafenaufsicht aber hätten alle Augen zugedrückt.
Die kleinen Fischer, die den Thunfisch angeln, müssen warten, bis er sich der Küste nähert. Als dann endlich ihre Zeit gekommen war, da haben die Behörden dann reagiert und die Fischerei auch wirklich beendet. Das war eine doppelte Ungerechtigkeit. Wir waren so wütend.
Verzweifelt war sie auch im Frühjahr, als sein Trawler tagelang über dem Meeresgraben von Cap Breton Seehechte fischte, obwohl er dort gar nicht sein durfte.
Da haben alle kleinen Fischer ihren Tag geopfert. Wir sind zusammen hinausgefahren und haben ihn eingekreist. Immerhin fischt ein solches Boot in einer Woche so viel wie ein traditioneller Fischer in einem Jahr. Als es brenzlig wurde, hat die Aufsichtsbehörde endlich eingegriffen. Dieser Kapitän kommt jetzt vor Gericht. Da sind wir dahinter.
Beatrice Elissalt hat die erste Leine abgesucht. Das Ergebnis? Ein Mondfisch, ein ungenießbarer Rochen, aber keine einzige Goldbrasse und auch kein Seebarsch. Seit 3 Jahren dürfen die Schleppnetzfischer keine Sardellen mehr fangen. Seither halten sie sich an anderen Sorten schadlos. Das spüren die traditionellen Fischer. Benoit fischt die zweite Leine aus dem Wasser.
Lebendig, schau nur, die Krabbe ist lebendig. Das bedeutet, dass es in dieser Ecke so gut wie keine Fische gibt. Man muss schon verdammt motiviert sein, um weiterzumachen. Das Meer wird zur Wüste.
Seit 2 Wochen fischt Beatrice an dieser Stelle. Eigentlich müssen die Goldbrassen längst da sein. Doch seit 5 Tagen hatte sie keinen einzigen essbaren Fisch mehr am Haken. Falls die Doradenschwärme doch noch eintrudeln, sagt sie lachend, dann tun sie das nur für uns. In der Auktionshalle von Saint-Jean-de-Luz werden nur noch 7.000 Tonnen Fisch pro Jahr gehandelt. Nicht nur kleine Fischer hängen ihren Beruf an den Nagel. Auch die Schleppnetzfischer werden weniger, weil sich die Arbeit nicht mehr rentiert. Die Besitzer von Fischereibooten stürzen sich geradezu auf die neuen Finanzspritzen des Fischereiministeriums. Das jüngste Programm zum Abwracken sieht Geld für die Stilllegung von rund 100 Trawlern vor. Die Fischer aber haben Anträge für 210 Trawler gestellt. Deshalb hofft Beatrice, dass kleine Fischer wie sie noch eine Zukunftschance haben.
Aber wie schaffen wir es, die nächsten 3 bis 4 Jahre durchzuhalten? In der Hoffnung, dass sich die Ressourcen bis dahin ein bisschen erholt haben. Andernfalls geht unser Können verloren und eine ganze Kultur droht unterzugehen. Wir sind nur noch eine Handvoll Menschen mit einer Leidenschaft. Reich zu werden, das ist nicht unser Lebensziel. Wir klammern uns fest an unseren Beruf. Ich werde jedenfalls bis zum Letzten kämpfen, um auch in Zukunft als Fischerin arbeiten zu können.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.